Okay.
So, herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zum heutigen Science Slam bei der Langen Nacht der Wissenschaften der Universität Konstanz.
Den Julia Boll und
Thomas Böttcher
heute moderieren werden. Und wir freuen uns heute Abend auf ein Feuerwerk der guten Unterhaltung.
Das ist der Fernsehgarten.
Ah, okay. Das,
ja, das nächste Mal.
Okay, wir bleiben bei der Wissenschaft und wir haben sechs exzellente Wissenschaftler, die heute hier in kurzer und knapper Form, nämlich dem Science Slam Format.
Genau, die werden immer bis zu 10 Minuten ihren Vortrag halten, gegeneinander antreten hier und sie dürfen dann am Ende entscheiden. Ja genau, wir haben einen Tea-Timer mitgebracht, der wird dann ein ganz anheimelndes Geräusch von sich geben. Und am Ende des Science Slams dürfen Sie dann entscheiden, wer den Slam gewonnen hat.
Und dazu werden wir uns natürlich modernster Technologie bedienen und die Lautstärke Ihres tosenden Applauses dabei messen, die darüber entscheiden wird, wer von diesen sechs exzellenten Präsentatoren und Präsentatorinnen den Sieg davon tragen wird.
Genau. Ja.
Okay.
Wissen wir alle, wie es läuft? Dann fangen wir nämlich jetzt an.
Okay. Gut, also. Als erste Vortragende möchte ich hiermit die Frau Professor Regine Eckert vorstellen. Es ging um Partikel und ich habe mir zuerst gedacht, das ist ja wirklich interessant. Wir haben irgendwas mit Elementarteilchen und vielleicht Teilchenphysik hier zu tun und da lag ich wohl ein Missverständnis auf, denn es geht letztlich um Semantik und um Literaturwissenschaft und das ist mir nicht so ganz klar geworden, aber das Missverständnis, mit dem lag ich, glaube ich, ziemlich richtig, denn um Missverständnisse geht es auch in Ihrem Vortrag.
Hallo, guten Abend. Wir möchten
schon ganz nett, sie haben sich so unterhalten. Gesa merkt nur, der Sigi sagt manchmal eigenartige Sachen. Zum Beispiel hat der Zug Verspätung und dann sagt er zum Schaffner besorgt, kommt sich das in Bregenz eh aus? Sie fragt dann nach, so, hä, was heißt das hier? Ah, okay, also zum Teil lässt sich's gut aufklären, das heißt, sich auskommen heißt genug Zeit haben für, hat also was Vernünftiges gefragt, sind wir rechtzeitig in Bregenz? Aber warum denn eh? Das findet Gesa etwas irritierend. Sie hat überhaupt bemerkt, dass er so andere merkwürdige Sachen sagt, wie ist eh klar, du weißt eh Bescheid, da sind wir eh rechtzeitig. Aber sonst scheint er ein ganz okayer Typ zu sein und sie fahren also, kommen dann auch an, alles gut, man baut so auf. Und Gesa ist praktisch veranlagt und sagt, jetzt sollte mal jemand einkaufen gehen, wer hat denn eh nichts zu tun? Jetzt ist Sigi dran, dass er sagt, hä, was sagt die da? Gesa versteht das gar nicht, das war doch eine ganz normale Frage, aber naja, also es richtet sich alles, man kriegt was zu essen, der Abend entwickelt sich, die Musi ist prima, man kommt sich näher, alles gut. Am nächsten Morgen geht's Gesa überhaupt nicht gut, irgendwas war nicht gut, also man braucht Eimer, der Sigi steht ihr zur Seite und zwischendrin fragt er total besorgt, was hast du leicht gegessen? Gesa ist, also in ihrem Elend findet sie das dann doch etwas unpassend. Natürlich hat sie nichts Leichtes gegessen, sie hat was zu Schweres gegessen. Wahrscheinlich war es diese fette Wurst gestern Abend, das muss jetzt einfach raus. Irgendwann ist die Lage wieder geklärt. Das Wochenende nähert sich seinem Ende. Sigi will nur so ein bisschen Telefonnummern austauschen. Die Gesa hält ihn so ein bisschen auf Abstand. Sigi hakt nach und sagt, ah, Gesa, magst du mich eh? Gesa, guck so, sie versteht, du magst mich sowieso? Das findet sie jetzt, also dieser Lümmel hier, was glaubt denn der? Sie mag ihn weder sowieso noch überhaupt noch irgendwie. Sie dreht sich um, sie rauscht davon und Schluss ist. Der arme Sigi, war es nichts mit der großen Liebe am Bodensee. Das ist traurig. Sie haben es gemerkt, woran es hängt, sind so kleine Teile im Satz, die heißen Partikeln, so kleines Zeugs. Sie haben was mit Höflichkeit zu tun, mit Stimmung, mit Hintergedanken. Sie sind wahnsinnig schwer zu übersetzen. Es gibt eine Lehrmeinung, die sagt, Partikeln sind überflüssig. Reines Deutsch ohne Partikeln wäre besser. Aber wenn man das schon so hört, merkt man, das ist bescheuert. Normalerweise würde man sagen, Partikeln sind eigentlich überflüssig. Reines Deutsch ohne Partikeln wäre eh besser. In der Tat gibt es Studien, die zeigen, wenn man alle Partikeln rausfiltert aus dem Deutschen, dann kommt so ein Computer-Robo-Sprech dabei raus. Also irgendwie so wie die Bahnhofsansage, Bregenz, Umstieg auf Gleis 1 oder Stille stehen oder so. Kein normaler Mensch würde so reden. Also sie einfach vermeiden und weglassen ist auch keine Lösung im internationalen Dialog. Wir müssen uns den Tropenhelm aufsetzen und versuchen herauszufinden, was da los ist. Ich möchte anfangen mit der Partikel leicht. Das gibt es nur im Österreichischen gut, da verwechselt man als Bundesdeutscher nichts. Die Frage ist also, wann nützen Österreicher leicht in diesem Sinn? Die Frage ist, welche Message kommt da mit dazu zum Satz? Also irgendwas muss es ja bringen. Kann man so eine Art semantischen Steckbrief hier geben für dieses Wort? Also, oder praktisch eine Gebrauchsanweisung für die arme Gesa, damit sie irgendwie besser mitkommt, was da überhaupt läuft. Wir müssen uns also an die Arbeit machen. Normalerweise mache ich das dialogisch in meinen Vorlesungen. Das macht viel Spaß, aber es dauert mehr als 10 Minuten. Deswegen gebe ich jetzt das gekürzte Arbeitsprogramm. Wir würden zuerst Belege suchen aus Filmen, aus Büchern, aus Fernsehen, was man im Café, am Nebentisch hört, alles Mögliche. Dann weiß man jedenfalls mal, da sagen die das. Aber man weiß noch nicht, was sie damit sagen. Um das rauszufinden, machen wir Minimalpaare. Also einen Satz einmal ohne leicht und einmal mit leicht und dann interviewen wir die Leute. Man sagt, was ist da jetzt anders? Da kriegt man wirre Antworten und die Aufgabe von uns ist dann zu abstrahieren und zu sagen, was hat das jetzt alles gemein, was die Typen da irgendwie uns antworten. Was auch hilft, ist, den Satz in variierten Situationen zu präsentieren, also zu welchem Hintergrund passt er besser und wo passt er schlechter. Und dann müssen wir wieder die Sprecherurteile einholen und sagen, wo war gut, wo war schlecht und wo. So. Wir haben das alles durchgespielt und sind zu folgendem Stickbrief gekommen. Leicht in diesem Sinn, der uns interessiert, kommt nur und vor allem in Fragen vor. Der Sprecher hat sich gerade über was gewundert. Und der Sprecher fragt sich, warum ist das hier passiert? Der Sprecher hofft, dass die Antwort, die er auf seine Frage kriegt, auch irgendwie diese Warum-Sache klärt. Und wir haben ja ein Beispiel, mal schauen, ob es klappt. In dieser Situation ganz offensichtlich, was sich Sigi fragt, ist, oh Gott, warum kotzt sie hier so rum? Und zweitens denkt er, na, wenn ich wüsste, was sie gegessen hat, vielleicht wüsste ich dann auch, warum das hier passiert. Und was fragt er, was hast du leicht gegessen? Es ging also nicht um leichte Speisen, sondern um Ursachen für Lebensmittelvergiftung oder sowas. Gut, machen wir jetzt die Gegenprobe. Dieser Steckbrief macht auch Vorhersagen darüber, wann das nicht gehen sollte, dass man das Wort verwendet. Zum Beispiel in einer Situation ohne so eine Warum-Sache. Das sollten die Sprecher das unakzeptabel finden. Da bauen wir mal ein Beispiel, hier mit leicht. Dann bauen wir uns eine Situation, irgendwas Unschuldiges am Frühstückstisch. Da kann man gut fragen, was willst du essen? Und es gibt kein Warum, das im Raum stünde. Jetzt haben wir unsere Informanten gefragt, Österreicher, kompetent, und sie haben gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Das heißt, unsere Hypothese war bestätigt, unsere Theorie geht in die richtige Richtung. Sehr gut. So könnte man natürlich nun alle Partikeln durchmachen, aber die Zeit ist knapp. Deswegen gehen wir zum Schluss nochmal zurück zu Sigi und Gesa. Warum ist es am Schluss so tragisch schiefgegangen mit den beiden? Wir erinnern uns, so war die Lage. Zwei Kolleginnen von mir, die Sarah Zobel und die Eva Zipak, haben untersucht, was das E im Österreichischen macht. Und das ist ungefähr ihr Ergebnis. Es kommt nur in Ja-Nein-Fragen vor und ist da was Besonderes. Also in Ja-Nein-Fragen, wie magst du mich? Deswegen fand der Sigi das auch vorhin so komisch in dem anderen Kontext. Das heißt nicht dasselbe wie Bundesdeutsches sowieso. Ja, das war eh klar. Für Österreicher ist es so. Für den Sigi ist offen, ob Ja oder Nein die Antwort sein wird. Aber der Sigi fände Ja die absolut bessere und wünschenswertere Antwort auf seine Frage. So übersetzt hat er mit magst mi eh eigentlich was ganz Sympathisches gefragt. Man könnte das etwa übersetzen wie du magst mich schon, oder? Und Gesa hat allen Anlass eigentlich, da jetzt geschmeichelt zu sein. Das Ergebnis zum Ende, Es wäre besser, wenn wir mehr wüssten über die Partikel im Bodenseeraum, denn je mehr wir darüber wissen, desto mehr Chancen haben wir auf ein Happy End am Bodensee. Vielen Dank.
Unser nächster Slammer ist der Kollege Özkan Esli aus der Literaturwissenschaft, der über Kebab Connection sprechen wird. Und wir fragen uns, wo der Dönerstand ist.
Der Dönerstand ist in der Stadt. Den habe ich hier im Film dabei. Nein, wie klicke ich das jetzt hier an? Da muss ich jetzt. Ah ja. Okay, dann hier hoch, genau. Super. Okay, also in meiner Forschung geht es sehr stark um das Verhältnis Politik, Realität und Fiktion. Anhand von ästhetischen Produktionen wie Film und Literatur lese ich gesellschaftspolitische Konstellationen von den 1960ern bis heute. Mein eigentliches Themenfeld ist Migration und Integration. Und um gleich in ein ästhetisches Feld mit Ihnen zusammen einzudringen, lade ich Sie jetzt alle für eine Filmsequenz von 1,5 Minuten ins Hamburger Schanzenviertel ein. Wir sind im Jahr 2004 und hier muss ich klicken. Und jetzt sehen Sie das Bild? Ja, wunderbar. Das ist die erste Einstellung. Hier rechts sehen wir eine Frühstückssequenz. Rechts die Dame hat eigentlich direkt ein Kopftuch. Nebendran haben wir, jeder, der es lesen kann, eine türkische Zeitung. Das ist die Hürriyet. Das ist ein Ehepaar. Das wird auch der Leser, das ist ein Mann dahinter, er ist Taxifahrer, das ist wichtig zu wissen. Und dieser Artikel ist über seinen Sohn, Ibo, der Superstar Ibo. Ibo hat einen Kino-Werbefilm für seinen Onkel gedreht, der einen Dönerladen besitzt. King of Kebab heißt dieser Laden. Und der Werbefilm hat den Titel für 2 Handvoll Döner. Und in diesem Kino-Werbefilm kämpfen 2 Kung-Fu-Kämpfer gegeneinander für den letzten Döner, um den letzten Döner. Und einer verliert dabei seinen Kopf. Dieser Film kommt so gut an, dieser Kurzwerbefilm im Kino, dass nach der Veranstaltung, Filmveranstaltung, alle in diesen Dönerladen gehen, King of Kebab. Da ist dann zufällig auch ein Hürriyet-Reporter dabei, der das aufnimmt, Foto macht und einen Text dazu schreibt. Und jetzt, Ibo möchte auch Filmregisseur werden, er möchte den ersten deutschen Kung-Fu-Film drehen. Nur, wie es halt nur passiert da was, er kann es nicht ganz werden, weil seine deutsche Freundin Tizi ist schwanger. Und jetzt sehen wir eine Sequenz, die Küchensequenz. Da muss ich nochmal klicken. Das geht nämlich nicht hier. Das dauert 1,5 Minuten. Ich hoffe, Sie hören alles ganz gut. Klick mich. Ich will dich klicken. Ja, hier, genau. So.
Das ist mein Sohn, mein Löwe. DJ, ruf mal die Türkei an und erzähl allen. Ibo steht bei uns in Hürriyet.
Nimmst du mich mit zu Oscar verlangen, Ibo?
Du kennst doch die Tochter von Adanalı Burhan, ja?
Die mit der Hasenscharte?
Ayla! Ihr Vater sagt, sie will dich kennenlernen. Was ist los mit dir?
Baba.
Hä?
Du wirst Opa, du wirst Oma und du wirst Tante Ayla.
Super!
Tizi ist schwanger.
Was? Was sag ich dir seit Geburt von dir? Hä?
Mach einen Taxischein.
Mehmet!
Was sag ich dir seit Geburt von dir? Hä? Du kannst mit einer deutschen Mädchen ausgehen. Du kannst mit einer deutschen Mädchen einschlafen. Du kannst sogar mit einer deutschen Mädchen aufwachen. Aber du darfst sie niemals, niemals, niemals
schwängern.
Und was machst du so deines Hesses? Du machst es trotzdem! Mein Herz!
So, genau, das ist der Film, aus eine Sequenz gewesen aus dem Film Kebab Connection. Das ist eine ganz klassische Culture Clash Komödie. Wir haben kulturelle Marker im Spiel, türkisch, muslimisch. Und was bei Culture Clash Komödien Also was bei Kommune sieht man aus der Sequenz eigentlich heraus, weil sie auch alle gelacht haben, weil da so ein schönes Spiel ist, ein ironisches Spiel, ein gewendetes Spiel, dass diese Komik, und das ist eine Regel der Gattung, Komödien enden immer gut. Und diese Komödie wird auch gut enden, denn Tizi und Ibo werden heiraten, sogar in diesem Dönerladen, für den er den Film gemacht hat. Und das Tolle an dem Film ist auch, dass Mehmet, der jetzt als starker türkischer Patriot oder muslimischer Patriot hier steht und will, da, und will, dass alle nur unter Türken heiraten, der wird sogar beide sogar zusammenführen, weil Tizi den anderen, den Ibo, zu schwach findet und Ibo eigentlich seine Filmregisseurkarriere nicht scheitern sehen will wegen dem Kind. Aber sie kommen alle am Ende zusammen und wird dann am Ende ein Familienvater. Das ist sozusagen die eine Ebene der Komik, dass sie immer gut endet, das ist auch so. Also sehr integrativ, aber es gibt noch andere Definitionen für Komik. Das einmal, und das sehen Sie in der Sequenz auch, sie destabilisiert Machtverhältnisse. Also der Vater gibt ein Gesetz vor, du sollst nicht von einer deutschen Frau ein Kind mit nach Hause bringen, kannst alles andere machen. Da wird dieses Machtverhältnis destabilisiert, macht es trotzdem. Das heißt, es werden implizite, vorausgesetzte Regeln verletzt. Und das ist das, was bei Komik immer passiert, wenn sie komische Situationen erleben. Eine Ordnung, die sie immer voraussetzen mit ihren Handlungen, sozialen Praktiken, wird sichtbar gemacht durch die Verletzung, durch eine Regelverletzung. Das ist sehr prägend. Und da es hier sehr stark um Integration geht, im gleichen Jahr ist ein Buch erschienen, ich weiß nicht, inwieweit Sie mit der Integrationsdebatte vertraut sind. 2005 ist das Buch von Nejla Kelleg erschienen, Die fremde Braut. Und hier wird auch sozusagen der Versuch unternommen, eine implizite türkische Regel sozusagen zu brechen und nach außen zu führen. Und dieses Buch hat für große Kritik hervorgerufen und auch sehr viel Politik mitbestimmt. Da geht es um die Zwangsehen in Deutschland, Importbräute, die sozusagen aus der Türkei nach Deutschland kommen, in den Wohnungen leben und in die Moschee gehen können, wenn sie Glück haben. Aber in der Regel, so Kelleg, wird hier ein Sklavendasein gefristet in einem freien Land. Und hier wird eine ähnliche Bewegung vollzogen, wie vom Impliziten zum Expliziten zu kommen. Und hier, vielleicht können sich, es gibt die Unterscheidung zwischen arrangierter und Zwangsehe. Das war auch immer wieder Thema bei diesen Debatten. Und was sozusagen der Vater probiert hat mit der Türkin, die ihn kennenlernen will, das wäre sozusagen eine arrangierte Ehe. Ja, ausgemacht wollen sie nicht, aber keine Zwangsehe. Also spielt sozusagen zeitgleich auch 2005. Aber insgesamt geht es in beiden Fällen um den Bruch der Familienhierarchie. Also Familienhierarchie ist das Problem. Kellegs Forderung ist, die Deutschen und der deutsche Staat müssen das türkisch-muslimische Patriarchat brechen. Und tatsächlich ist es so, dass die 2000er Jahre die Integrationsdekade in der Bundesrepublik sind. Johannes Rau, 2000, seiner Berliner Rede, nach 40 Jahren Migration, sieht man endlich ein nach 45 Jahren, boah, Deutschland ist ein Einwanderungsland, haben wir so lange nicht gesehen, aber 45 Jahre haben wir es vor uns gehabt, aber jetzt wissen wir es. Also, die Integration darf nicht mehr dem Zufall überlassen werden, es geht um Integrationssteuerung. Im gleichen Jahr, wie der Film erschienen ist, auch wie Kellegs Buch, kommt es zum Zuwanderungsgesetz, es folgen Integrationsgipfel, Islamkonferenzen 2006, Schäuble hat damals das Credo, wir brauchen einen deutschen Islam, also die Vermischung, also wie Tizi und Ibo zusammen heiraten, und dann gibt es am Ende sogar einen nationalen Integrationsfahrplan. Ich habe mich in dieses Thema 2010, 11 eingeklinkt und ich war auch bei Treffen, bei diesen Treffen auch zum Teil dabei, die dann später gefolgt sind. Und ich habe dann von den Landesvertretern und Bundesvertretern immer eine Sache gehört, und da komme ich jetzt zur Filmsequenz zurück. Wir müssen wissen, was die in den Moscheen sagen und in ihren Wohnungen, worüber reden die. Was an dieser Sequenz, die ich Ihnen gezeigt habe, interessant ist, sie reden nur Deutsch. In dieser Konstellation hätten sie auf jeden Fall türkisch gesprochen. Sie reden aber total deutsch und partikelfrei, muss man auch erwähnen. Und auch sehr wichtig, partikelfrei hier an dieser Stelle. Und genau parallel zu dieser Integrationspolitik gab es auch, wo wirklich nur deutsch gesprochen wird, wo es immer um deutsch-türkische Ehen geht, folgende Filme. 2004 gibt es Supersex von Thomas Wacker. Da geht es auch um deutsch-türkische Ehe und Kind. Stefan Holz, Meine verrückte türkische Hochzeit. 2018 in Akkuş, Evet ich will, geht es auch um drei Paare, zwei deutsch-türkische Paare. Vielleicht sind türkisch für Anfänger einige von Ihnen bekannt. Da geht es um Cem und Lena, beide kriegen ein Kind. Und da ist auch eine deutsch-türkische Integrationsgeschichte, wird da erzählt. Dann einmal Hans mit scharfer Soße von 2013, Bukit Alakkuş. Und 300 Worte, Süli Alada, auch wieder eine deutsch-türkische Komödie, wo am Ende die beiden zusammenkommen. Diese Auflistung mache ich für Sie deswegen, weil es seit den 1960er Jahren Filme zu diesem Thema gibt, aber noch keine Ehe gab bis 2004. Das sind die ersten Ehen, die hier geschlossen werden, also hochintegrativ sind. Und interessanterweise, jetzt komme ich zum Schluss meines Vortrags, gab es 2013 eine Umfrage, des Statistischen Bundesamtes zu binationalen Ehen in Deutschland von 2013. Und in den letzten 10 Jahren ist es so, dass die Zahl der deutsch-türkischen Ehen sich fast verdoppelt hat. Und von 2,3 Millionen Ausländer-Ehepaaren haben in Deutschland, heiraten die Deutschen am liebsten Deutsche oder Türken. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, liegt es an der Integrationspolitik seit 2005, dass so viele Ehen auf einmal entstanden sind, oder haben die zu viele Komödien geguckt? Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich kann nur aus meiner Eigenbiografie darauf antworten, das ist jetzt mein letzter Satz, den Satz, den Mehmet seinem Sohn Ibo sagt, was er alles mit der deutschen Frau machen darf und was er auf jeden Fall nicht machen darf, haben mein Bruder und ich von Beginn der Pubertät von meiner Mutter jahrelang gehört. Wir haben aber beide, ebenso wie Ibo, nicht auf unsere Eltern gehört. Vielen Dank.
So, herzlichen Dank für diese Einblicke. Sie alle werden sich jetzt sicher freuen, dass Sie nicht die Zeit verschwendet haben, am Fernseher zu sitzen, denn es läuft nicht allzu gut. Also 0-1 ist aktuell der Stand, je nachdem, wofür Sie sind natürlich. Also gut, dass Sie hier bei uns sind. Und jetzt kommen wir von den kleinen Dingen in der Familie und den Partikeln in Sätzen zu den ganz großen Dingen, nämlich dem Kosmos. Und Sie wissen ja alle, das Universum expandiert. Trotzdem findet man irgendwie in Konstanz keinen Parkplatz. Aber über dieses Paradoxon werden wir jetzt nichts hören, sondern eher über den Urgrund, nämlich den Urknall, über den Professor Ganteföhr aus der Fachbereich Physik sprechen wird.
Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Also ich bin verblüfft, dass hier so viele Leute sitzen. Da gibt es also 3 mögliche Erklärungen. Entweder interessieren sie sich nicht für Fußball oder es sind alles Schweizer oder Deutschland steht im Rückstand. Und ich glaube, so ist es auch. Ja, ich bin der Physiker hier und ich finde, also als Physiker kriege ich immer zu hören, oh Gott, Physik habe ich immer gehasst. Ich habe also irgendwie so ein Handicap. Und ich finde also, gegen solche starken Gegner hier anzutreten, das ist eigentlich ein bisschen unfair. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel gegen die Mathematik anzutreten. Da hatte ich immer so das Gefühl, die sind irgendwie noch ein bisschen langweiliger. Ich meine, es gibt dann so eine Sonder, so wie die Paralympics, oder? Also es ist immer ein bisschen extra. Oh, jetzt ist es ausgegangen. Ist das normal? Ah, okay. Aber um die Physik interessanter zu machen, haben wir gedacht, wir kümmern uns mal in diesem Bereich der Schöpfungsmythen. Da können wir nämlich ein bisschen mithalten. Wir haben auch eine Idee, wie das Universum entstanden ist. Und die Konkurrenz sehen Sie hier. Schöpfungsmythen. Beispiel Japan. Das ist unsere Konkurrenz in der Physik. Ja, aus dem Urchaos in der Form eines Hühnereis wurde Pangu geboren. Das ist er. Sein Odem wurde zum Wind, das linke Auge zur Sonne, das rechte bildete den Mond, sein Haar die Pflanzen und das an ihm haftende Ungeziefer die Menschheit. Das ist doch wirklich nicht so viel lachen, das kostet Zeit. Also, das an ihm haftende Ungeziefer, das ist doch eine ansprechende, so eine Schöpfungsgeschichte. Und da müssen wir mit konkurrieren. Und wir haben uns was einfallen lassen. Wir haben den Urknall. Sehen Sie, mit einem großen Bums ist das Universum entstanden und mit ihm die Menschheit. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir dann auch auf den Plan kamen. Aber das ist auch gut. Und wenn Sie jetzt einen Passanten in der Fußgängerzone fragen, wie ist das Universum entstanden, dann kommt er nicht mit Bangu an, sondern mit dem Urknall. Wir haben uns durchgesetzt, obwohl wir große Nachteile haben. Sehen Sie, wir haben nämlich dieses Handicap. Wir haben hier die Religion. Die kann einfach irgendwas sagen. Niemand fragt, wo ist der Beweis? Oder könnt ihr das jetzt wirklich belegen oder sowas? Auch die Medien, die können beliebig laut werden. Belege brauchen die nicht. Die sagen, oh ja, so ist es eben. Oder die Politik, die kann auch frei schweben, weit ab von der Realität und von jedem Fachwissen irgendwas sagen. Nur der blöde Physiker, der wird gefragt, ja, du sagst da irgendwas mit Urknall. Stimmt das denn überhaupt? Niemand von der Politik, Medien und von der Religion wird gefragt, stimmt das? Nur wir. Und ich finde, da wir jetzt auf den Boden der Realität gezwungen werden, das ist ein Nachteil. Aber, na gut, also wir gucken mal, was sind die Beweise. Und wir können jetzt mal gucken, das war zu schnell, was ist eigentlich? Wir können mal gucken mit diesem Auge hier, das ist das Hubble Space Teleskop. Wir gucken jetzt bis zum Ende der Welt. Und da sehen wir tatsächlich den Urknall. Was wir sehen ist das hier. Das ist jetzt ein ernsthaftes Bild, das Hubble Ultra Deep Field. Das ist das Ende der Welt, was wir heute kennen. So weit kann man gucken, weiter kann man nicht gucken. Da ist wirklich Feierabend. Was wir hier sehen, diese verschwommenen Flecken, das sind alles Galaxien wie unsere eigene Milchstraße. Es sind Sterninseln mit 100 Milliarden Sternen und mehr. Und das Besondere ist, all die
diese Galaxien fliegen von uns weg. Und je weiter sie entfernt sind, umso schneller entfernen sich. Das Ganze sieht also aus wie so eine explodierende Wolke und das kann man zurückrechnen. Ne? Also wir sitzen in der Mitte einer dicken, fetten Wolke, die auseinanderfliegt. Wir rechnen das zurück und das schafft jetzt auch jemand, der gerade mal Mathematik, also nicht so, also sagen wir mal so, also Sie können die Geschwindigkeit und zurück und dann ist Nullpunkt. Das war vor 14 Milliarden Jahren. Da ist das Universum, jedenfalls aufgrund dieser Indizien, die wir haben, einfach in einem großen Knall entstanden. Also das ist ein Indiz, es gibt noch ein paar andere Indizien für die Urknalltheorie. Sorry, jetzt muss ich lachen. Ich hatte, hier war ein Fehler in der Folie. Das Universum besteht aus 3 Bausteinen und da stand 4, als ich es gestern submitted habe. Und das haben die Kollegen hier korrigiert, aber es ist wieder falsch. Also 3 Bausteine. Also was ist im Urknall eigentlich entstanden? Ja, 3 Bausteine. Einmal die leere Bühne. Sie können sich vorstellen, leere Bühne, das ist das hier, wenn ich jetzt hier nicht wäre. Und das ist die Raumzeit, die ist vierdimensional, wie Einstein rausgekriegt hat. Sie brauchen Zeit, damit was passiert und die 3 Raumdimensionen, damit überhaupt irgendwas da ist. Dann brauchen Sie irgendwas, was überhaupt passieren könnte. Das sind die Teilchen. Das wäre jetzt ich auf der Bühne. Und die Teilchen, die sind sehr wunderlich. Sie alle bestehen, Sie lachen jetzt, aber das, sie bestehen aus Elektronen und Quarks. Und all diese Viecher, die sind punktförmig, die haben keinen Durchmesser. Und sie haben alle einen Drehsinn, sie wirbeln die ganze Zeit. Und das richtige Bild von der Bühne ist nicht etwa, dass die Teilchen unabhängig von der Bühne sind, sondern tatsächlich muss man sich die Raumzeit als so eine Wasseroberfläche vorstellen, wie hier in dem Bild. Und ein Teilchen ist eine Anregung dieser Wasseroberfläche. Sie können sich vorstellen, in der Badewanne, Sie haben dann, wenn Sie eine Weile still liegen, eine ruhige Wasseroberfläche, Sie fahren mit dem Finger durch und erzeugen dann Wirbel rechtsrum und linksrum. Also rechtsrum und linksrum muss ja immer, die Summe muss Null ergeben. Und so ist es auch mit der Raumzeit. Ich kann Teilchen aus dem Nichts erzeugen. Ich nehme Energie und schlage mit der Energie Teilchen aus der Raumzeit raus. Die Teilchen sind Anregungszustände der Raumzeit. Die gehören zur Raumzeit. Die dritte Komponente, also nur 3, nicht 9, ja, das sind die Gesetze. Die Teilchen ziehen sich gegenseitig an, Gravitationsgesetze, dann gibt es die Energieerhaltung und noch andere Erhaltungsgesetze und die Entropie. Die Entropie, das kennen Sie alle, Sie werden älter und ein bisschen gebrechlicher, klappt alles nicht mehr so richtig. Das heißt, es geht immer so ein bisschen abwärts mit allem. Die Entropie gibt der Zeit eine Richtung, ganz wichtige Angelegenheit. Das sind aber alles Gesetze, die ich der Raumzeit zuordnen kann. Das richtige Bild wäre, dass im Urknall so ein Riesengewebe entstanden ist, die Raumzeit. Und ich habe hier so ein Carbonfasergewebe als Bild genommen. Wenn ich daran zupfe, an einer so einer Faser, dann schwingt die. Und so eine Schwingung, das ist ein Teilchen. Und wie die Teilchen miteinander wechselwirken, das bestimmt auch dieses Gewebe. Also ich habe das Carbonfasergewebe als Bild für das, was im Urknall entstanden ist, genommen. Das ist also sowas wie eine riesen Steppdecke und wir sind nur Anregungszustände dieser Steppdecke. Und da sind wir wieder bei Pangu. Wir sind eigentlich Ungeziefer in diesem riesigen Raumzeitgewebe, das im Urknall entstanden ist. Also das ist da entstanden und das können wir alles als Physiker wunderbar erklären. Und Sie wissen, der Passant sagt, ja, Urknall, das ist entstanden. Und ja, wir haben die Leute überzeugt. Ne? Es gibt nur ein kleines Problem mit der Urknalltheorie. Sie kann ganz viele Sachen erklären, viel mehr, als ich jetzt erzählen kann, aber sie kann diesen verflixten Urknall nicht erklären. Und ich finde, das ist jetzt schon wirklich ein Nachteil. Ja? Also da müsste man jetzt mal sagen, das ist jetzt wirklich mal irgendwie, also wenn man schon Urknalltheorie sagt, kann sie den verflixten Urknall nicht erzählen. Ja, und vor allen Dingen, was jetzt noch kommt, also ich bin jetzt nicht so ein Urknall-Fanatiker, ne? Ich sehe schon die Indizien an, aber es gibt in der Physik solche Fanatiker, die sagen, Urknall ist alternativlos. Ich könnte jetzt diese Raute machen, aber ich muss leider das Mikrofon. Ist alternativlos. Es gibt keine Alternative zum Urknall. Ja, aber ich meine, wie ist er denn entstanden? Und dann sagen die fanatischen Anhänger, es gab vorher noch keine Zeit, weil die Zeit ist im Urknall auch entstanden. Da denke ich mal, das ist ein Trick, ne? Eine Ausrede. Ich frage, wie ist der Urknall entstanden? Da gab es noch keine Zeit, da gab es keinen vorher. Das ist irgendwie, haut das nicht richtig hin. Und also es gibt aber doch eine Erklärung. Man kann sich überlegen, aufgrund der Erfahrung in unserem eigenen Universum, und zwar innerhalb unseres Universums, wenn wir nochmal diese Oberfläche, die Wasseroberfläche der Raumzeit angucken, dann gibt es da eine Entstehung aus dem Nichts, nämlich sogenannte Vakuumfluktuation. Das wird auch in Konstanz untersucht. Da entstehen ständig Teilchen, also diese Wasseroberfläche ist auf der Nano-Ebene bei ganz kurzen Zeiten total bewegt. Entstehen Teilchen, die sind aber nur geliehen, die haben negative Energie, die verschwinden wieder. Es kommt was und dann ist es wieder weg. Es kommt was, es geht wieder weg. Und das ist in unserem Universum so. Und jetzt sind diese Spezialisten drauf gekommen, hoppsa, dass unser Universum auch so eine riesen Vakuumfluktuation ist. Also wir sind nicht nur Ungeziefer, sondern auch eine Vakuumfluktuation. Ich finde die eigentlich ganz ansprechend, diese. Also wir haben einen höherdimensionalen früheren Raum, da ist keine Zeit vergangen, mangels Zeichen, weil es keine Entropie gab. Okay, soweit gut, es gab nichts, also ist keine Zeit vergangen, das ist die Ewigkeit. Wir haben also diesen höherdimensionalen Raum und auf einmal nichts, überall nichts. Nichts. Und dann gab es eine Vakuumfluktuation. Da kam etwas, aber das war nur, Sie lachen, das ist hochkomplizierte Theorie, wenn ich Ihnen die Formel zeige, vergeht Ihnen das Lachen. Okay, da war sowas, aber das war nur geliehene Energie. Und jetzt kommt das Higgs-Zeichen. Jetzt kommt eine Supervakuumfluktuation mit einem Phasenübergang und einem Symmetriebruch. Und da vergeht Ihnen das Lachen, weil das ganz schwierig ist. Aber dann ist unsere negative Energie aus der Vakuumfluktuation, die geliehene Energie im Rahmen der Zeit, Energie und Schärfe, ist plötzlich positiv geworden. Und deswegen können Sie hier überhaupt sitzen. Nur ein Problem gibt es noch, und das ist meine letzte Folie. Wenn das richtig ist, dass wir so eine super Vakuumfluktuation sind, die eben durch einen Symmetriebruch und noch irgendwas habe ich jetzt vergessen, plötzlich zur positiven Energie gekommen sind, dann folgt daraus, dass es natürlich in diesem früheren Raum viele Vakuumfluktuationen gegeben hat. Und Sie waren ja früher mal der Meinung, also ganz früher, dass es nur eine Erde gab, dann dachten Sie eine ganze Weile, es gibt nur eine Sonne und dann dachten Sie, es gibt nur eine Galaxie, war alles falsch. Heute denken Sie, es gibt nur ein Universum. Aber was vielleicht richtig ist, ist, dass es ganz viele Universen gibt, wenn diese Vakuumfluktuationstheorie, die nicht von mir ist, sondern von Experten. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Wir vermuten, bei der anderen Mannschaft hat sich nicht viel geändert. Unsere Mannschaft allerdings weiterhin ziemlich gut in Form. Der nächste Kollege ist der Dennis Pingen, das ist ein Chemiker. Heute Abend allerdings sieht es so aus, als ob er sich eher mit Musik aus meiner früheren Jugend befassen wird.
Hallo. Hallo, ja, funktioniert. Also du sagst Musik von deiner älteren Zeit. Ich hoffe doch eigentlich nicht. Du siehst viel jünger aus.
Muss ich das jetzt so halten? Oder? Ach so, okay.
Ja, es sieht attraktiv aus. Ja? Ja, ich weiß es. Also, ich habe mich ein bisschen geändert dieses Mal. Ich versuche es alles ein bisschen modischer zu machen. Wir haben gerade einen Physiker gesehen, der hat ganz spannend erzählt. Also eigentlich ist Physik einfach ganz langweilig. Ja? Viel Berechnungen und so. Also in dem Sinn kann Chemie genauso langweilig sein. Also wir berechnen genauso viel. Und es sind natürlich nicht nur die blöden Physiker, die alles beweisen müssen. Das Problem haben wir auch. Dazu müssen wir es auch tatsächlich zeigen. Das heißt, die Physiker, die dürfen so 400.000 Jahre weggucken. Aber wir müssen es hier machen, tatsächlich zeigen. Gut. Wie bekannt, ich bin der Chemiker. Ich heiße Dennis Pinge und ich hoffe, dass ich heute ein bisschen Chemie für euch singe. Das reimt, haha. Also, ich verliere immer meinen Pointer. Wir fangen erstmal an mit einem bekanntes Problem und das ist die Klimawandel. Ja? Also übrigens, meine Folien sind in Englisch, ich spreche nämlich kein Deutsch. Das ist auch der Grund, dass ich heute hier präsentiere. Mir ist Deutschlandspiel egal, ich bin Niederländer. Und ja, wir spielen nicht mit. Ja? Okay, wie gehen wir weiter, Herr Klimawandel? Wissen wir jetzt, dass es sicher so ist. Ob es ganz unsere Schuld ist, da sind die Meinungen noch überverteilt. Wo wir erstmal zu gucken dann, ist, was ist der Klimawandel? Was passiert da? Also was wir wissen, ist, dass CO2, Carbon Dioxide, Kohlenstoffdioxid ein Treibhausgas ist. Das heißt, da hält die Wärme, die auf die Erde fällt, hält die fest. Und das ist es ganz einfach erklärt. Okay, nicht super perfekt, aber das ist das Idee. Ja? Gut. Wenn die Wärme festgehalten wird, geht die Temperatur hoch. Daneben, und das ist auch ein Problem, nehmen wir alles von Wald weg. Das heißt, die Bäume, die normal eigentlich die CO2, die Kohlenstoffdioxid wieder benutzen, nehmen wir sogar weg. Das Effekt wird dann nur noch größer. Wir sollten darum eigentlich umsteigen zu etwas, wo wir die Bäume benutzen, aber auch tatsächlich wieder zurückpflanzen. Und am liebsten nicht nur die Bäume verbrennen, aber in den richtigen Weg benutzen. Das heißt, Alternative für, was wir gleich sehen. In dieser Zeit sind elektrische Autos, also die waren ganz populär, aber irgendwie ist das schief gegangen. Tesla schafft es nicht ganz und Volkswagen schafft es schon gar nicht. Also sollten wir dann auch das Elektrik vergessen und dann mal zu Wasserstoff gehen. Wasserstoff brennt auch ganz schön. Ne? Okay. Was habe ich gemacht? Ah ja, okay. Gut, was genau das größte Anteil von unserer Seite ist in CO2, ist, dass wir eigentlich hier Benzin und Diesel verbrauchen. Wir verbrennen es. Wir verbrennen es in so großem Maßstab, dass es unglaublich viel braucht. Und all diese Benzin und Diesel kommen vom Erdöl. Und Erdöl sind einfach vergangene Dinosaurier oder Pflanzen. Aber meistens Dinosaurier. Das ist natürlich ziemlich schade. So wie Sie sehen in dieser einfachen chemischen Vergleichung, ist, dass das CO2 freikommt. Und wir wissen natürlich noch, dass in den Jahren 70 so ungefähr, also bis eigentlich, dass das einfach so verbrannt wird, als ob es Wasser war. Hä? Da könnte man egal sein, wie viel da verbrannt wird und alles war auch egal, weil dabei genug Benzin und genug Diesel, sicher in den USA, und einfach alles würde da verbrannt. Und das kann man eigentlich sogar zurückhören in die Musik, die dann gemacht wird. Hä? Ich meine, alle waren es fast egal, dann alles wird einfach verbrannt. Moment, ich muss kurz, ich habe zu viel Hände, nicht zu wenig. Also so geht es auch, glaube ich. Ich habe meinen Pointer verloren.
Soll ich das Mikro halten?
Nee, das geht jetzt schon, danke. Also da wird ganz gut über gesungen. Nein. Also nicht richtig Rauch, aber es brennt schon schön, ne? Und das war jedem völlig egal damals. Ich meine, die haben alles verbrannt, was man da finden könnte, und in ein Auto geschmissen und nur brennen lassen. Ja? Okay, das habe ich übrigens selber gespielt, wie man sehen könnte. Oh ja. Aber irgendwie war schon klar, dass es irgendwie CO2 gibt. Das wird hier jetzt auch die Luft in gebrannt. Das bisschen ist uns völlig egal übrigens. Ich meine, wir sind noch in den 70er Jahren. Was aber schon ein bisschen klar war, ist, dass irgendwann sollte das mal aufhören. Irgendwann sollten wir mal denken von, hey, ist das nicht zu viel? Ändert sich nicht etwas? Wir haben schon gehört von den Bäumen, dass die weggehen. Und da war ein Band, auch in den Jahren 70, eigentlich nur ein Jahr später, die kapierte das schon. Die dachte, irgendwie gibt es keine Autos mehr. Müssen wir wieder zurück auf ein Pferd durch die Wüste. Und da passen wir uns natürlich an. Ne? Dann sollten wir uns auch mal als Pferd verkleiden. Also die armen Pferde, die müssen nur durch die Wüste laufen. Aber, also es war dann schon klar, dass es CO2 gab. Ja, es war hier zu warm. Genau wie für das Pferd da. Also, das Witzige ist, wir wissen von CO2. Aber wir waren uns noch ein bisschen egal. Ist in die Luft, ist uns egal. Aber für Forschung war das sicher nicht egal. Können wir da mehr mit? Was tut CO2? Was hat die für Eigenschaften? Und etwas ganz, ganz, ganz Schönes, ich vergesse das Ding die ganze Zeit hier, ist, dass wir das sogar benutzen können in verschiedene Sachen. Sie sehen hier Algen, hier oben. Wir können hier Öl rausholen, Algen haben ganz viel Öl da drin. Und tatsächlich eine Reaktion mitmachen, wobei wir dann Polyester machen. Also das sieht man hier. Das ist eigentlich genau wie Klamotten manchmal. Das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist das CO2 ein bisschen unter Druck setzen. Also ganz einfach. Ein bisschen Druck darauf. Und was man dann kriegt, nach einigen Schritten, ist so etwas wie ein Anzug, wie Sie meistens schon gesehen haben. Also das ist ein Polyester-Anzug. Das kann man tatsächlich von Algen machen. Schon geil, oder? Ja, das dachte ich mir auch. Gut, was wir in Anfang genannt haben, oder zumindest ich, ist, dass wir auch elektrische Autos haben. Also Herr Musk hat uns gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist. Hat eine große Klappe, aber nichts da. Und das kann man eigentlich sehen in dieses Problem. Also ganz schön. In 1991 gab es diese elektrischen Autos. Alle brauchen Batterien. Aber Batterien brauchen Lithium. Hä? Das Lied. Nirvana hat schon kapiert damals. Aber da gibt es nicht genug Lithium in der Welt, um das hinzukriegen. Also darum ist das auch keine Möglichkeit. Wir gehen darum sofort weiter über Biodiesel und Ethanol. Also das kann beide schön brennen. Das kann beide gut. Ich brauche noch 2 Minuten. Sorry. Ich mache es schnell. Aber mit Ethanol kann man natürlich etwas ganz, ganz viel Besseres. Ich meine, wir haben viel lieber das als Getränk. Hè? Ja, viel besser. Aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt auch sogar Methanol. Und Methanol kann man auch als Brennstoff benutzen. Und das würde mal ganz schön sein, wenn dann das Licht ausgeht. Wo ist Licht? Gibt es Licht? Heute zeige ich euch, wie schön Methanol brennen kann. Ich lege den Mikrofon kurz hin. Nicht so wie gewünscht. Guck, das habe die Physik auch nicht das Problem. Aber Sie sehen, es brennt. Methanol brennt. Brennt ganz gut. Was aber noch viel witziger ist, aus Methanol kann man auch Wasserstoff machen. Und sogar 3 Äquivalente. Habe ich da wieder? Oh ja. 3 Äquivalente. Und was ist Wasserstoff? Wasserstoff ist ein ganz kleines Gas, aber es brennt genauso schön. Brennt schon gut, hä? Also darum ist das eigentlich, als Gas muss das ganz kalt gemacht werden, aber darum ist das sogar heiß, wie Sie gerade gesehen haben. und kalt. Jetzt kommt mein letzter Satz, sorry. Was aber das ganz Beste ist, wir gehen wieder zurück in die Zeit. Wir können dann wieder alles verbrennen, was wir wollen. Alles. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Entschuldigung.
Ich hatte doch gesagt, es gibt ein Feuerwerk, also war gar nicht so verkehrt. Recht.
Wir sind doch beim Fernsehgarten.
Wir sind doch beim Fernsehgarten. Ja. In gewisser Weise, fernsehtechnisch haben Sie sich jetzt wahrscheinlich doch geärgert, weil jetzt wieder ein Ausgleich passiert ist. Aber das macht nichts, denn es läuft ja noch weiter, genauso wie hier unser heutiger Science Slam. Und wo wir gerade bei Chemie sind, steigen wir jetzt quasi aus der Chemie, die zur Entropie führt, ein in die Chemie, die unser Verhalten bestimmt. Und das wird uns Herr Professor Prüssner, der in der klinischen Neuropsychologie tätig ist, an der Uni Konstanz näher bringen.
Ja, schönen guten Abend und hallo zusammen. Also ich kann Ihnen eins versprechen, so explosiv wird meine Präsentation nicht werden. Ich möchte Ihnen gerne was über Hormone erzählen. Bevor wir anfangen, möchte ich aber meine Slides noch der Gegebenheit anpassen und aus dem Corporate Design der Uni Konstanz mit Alpenweiß und Bodenseeblau Nachtschwarz und Feuerorange machen, denn es ist ja ein Science Slam. Was ich Ihnen erzählen möchte, ist, was für Effekte Hormone haben können. Hormone, kleinste Botenstoffe, die wir alle im Körper haben, mit großer Wirkung. Ich möchte es gerne an zwei Beispielen heute Abend näher bringen. Einmal Wachstum und das andere Mal die Geschlechtsentwicklung. Hormone, da gibt es ja viele Analogien zu, die haben wahrscheinlich viele von Ihnen auch schon gehört. Zum Beispiel, dass schon ein Teelöffel von einem Hormon in einem Schwimmbad eine große Wirkung haben kann. Die Analogie, die mir besser gefällt, ist, dass wenn man einen Autoschlüssel in einem Fluss versenkt und 30 Kilometer weiter aus dem Fluss eine Wasserprobe nimmt, dass man damit immer noch sein Auto starten kann. So kraftvoll sind die Effekte von Hormonen. Es gibt inzwischen 150 Hormone im menschlichen Körper. Schätzungen nach oder Experten meinen, es gibt noch viel mehr, die kennen wir nur noch nicht, aber die 150 sind bekannt. Die haben jede Menge Wirkungen, sie regulieren den Stoffwechsel, Körpertemperatur, das sind sogenannte aktivierende Effekte. Aber das, was ich Ihnen heute Abend näher bringen möchte, sind die organisierenden Effekte. Das sind Hormoneffekte, die dauerhaft und irreversibel sind, wenn sie einmal passiert sind und im Organismus diesen dauerhaft verändern. Hier ist ein Überblick über die verschiedenen Hormondrüsen im Körper. Wir haben einige davon im Gehirn. Wenn wir hier mal ins Gehirn reingucken, dann ist hier die Hirnanhangdrüse, die aufgeblasen. Da gibt es die Adenohypophyse und aus der kommt hier unten dieses GH raus. Das ist das Wachstumshormon. Und das Wachstumshormon führt dazu, dass wir typischerweise mit Anfang der Pubertät einen Wachstumsspurt einlegen, der uns dann zu einer normalen Körpergröße zwischen 1,60 Meter und 1,90 Meter führt. Jetzt kann es aber passieren, dass wenn wir aufgrund von zum Beispiel Tumoren und anderen Fehlbildungen eine dauerhaft erhöhte Hormonproduktion des Wachstumshormons haben, dass dieses Wachstum dann außer Rand und Band gerät. Und hier ist ein Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, von Robert Wadlow, 1918 in Illinois geboren. Der ist geboren worden mit einem Tumor der Hirnanhangdrüse, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht behandelbar war. Im zarten Alter von 8 hat er seinen Vater an Körpergröße überholt. Der war nun auch nicht gerade klein, sondern 1,90 Meter. Als er aus der Schule entlassen wurde mit 16 Jahren, war er 2,54 Meter. Und als er dann verstarb, im Alter von 22 Jahren war er 2,72 Meter. Dieses Wachstum war so ungebremst, dass sich die Wachstumsfugen in seinem Knochen, die Epiphysenfugen, gar nicht schließen konnten. Er wäre also immer weiter gewachsen. Auf der anderen Seite ist das menschliche Skelett nicht dazu ausgelegt, eine solche Körpergröße und ein solches Körpergewicht zu unterstützen. Das heißt, er ist letztendlich einer einfachen Infektion und der danach folgenden Blutvergiftung gestorben, weil nichts mehr dagegen getan werden konnte. Auf der anderen Seite kann man sich vorstellen, dass dann auch ein Fehlen oder ein zu wenig von Wachstumshormonen ähnlich dramatische Effekte haben kann. Vielleicht hat der ein oder andere die Sat.1-Serie gesehen, die große Welt der kleinen Menschen. Hier gezeigt Michael Ariens, der nur 1,20 Meter groß ist. Das ist ein Beispiel, was wir hier in Deutschland schon gesehen haben. Das vielleicht dramatischere Beispiel ist der kleinste Mensch der Welt, He Ping Ping, der hier gezeigt wird, wie er mit dem Schuh von dem schon besagten Robert Wadlow posiert, Schuhgröße 96. Da sieht man also die Dimensionen, die zustande kommen können, wenn auf der einen Seite dramatisch zu viel und auf der anderen Seite dramatisch zu wenig von diesem Wachstumshormon vorhanden ist. Das als Beispiel von organisierenden Effekten. Das andere Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, was ich gerne erzählen wollte, hat mit der Geschlechtsentwicklung zu tun. Wir alle sind natürlich uns sehr klar darüber, dass es deutliche Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Auf der einen Seite Vagina, Uterus, Eierstöcke, Eileiter, auf der anderen Seite Penis, Hoden, Hodensäcke und natürlich die muskulären Oberkörper beim Mann und die Brustbildung bei der Frau. Das sind alles Hormoneffekte. Und was ich daran spannend finde, ist, dass die Gewebe, aus denen diese verschiedenen Geschlechtsmerkmale primär und sekundär entstehen, identisch sind. Wir haben zwar eine unterschiedliche Programmierung über die Gene, aber die Gewebe, aus denen dann diese Geschlechtsmerkmale entstehen, sind identisch zwischen Mann und Frau. Und es sind die Hormone, die dazu führen, dass wir entweder in die Entwicklung männlich oder in die Entwicklung weiblich gehen. So sieht das aus. In 6 Wochen im Mutterleib, unsere Gonaden sind undifferenziert. Beim Mann kommt der TDF, das TDF-Hormon als erstes. Das führt dazu, dass die Hoden entstehen. Bei der Frau gibt es kein Hormon. Das führt dazu, dass die Eierstöcke entstehen. Genauso mit den Nierengängen, den Eileitern, den Spermiengängen. Beim Mann wird daraus dann der Spermiengang. Die Hoden senken sich ab und der Penis wächst. Bei der Frau werden daraus die Eileiter und Vagina und Uterus entsteht. Hier nochmal in der Draufsicht und in der Seitenansicht. Ohne Hormone haben wir also das typische Aussehen der Frau. Und je mehr an männlichen Hormonen wir dazu tun, umso mehr wird daraus der Mann. Dann kommt es zur sekundären Geschlechtsentwicklung, wo die bis dahin kindliche Form des Körpers durch Zugabe von Hormonen sich umwandelt in entweder die weibliche oder die männliche Form. Bei der Frau sind es die Östrogene, die im Tanner-Stadium 2 dann dazu führen, dass Vagina und Uterus wachsen und es zur Schambehaarung und zur Brustbildung kommt. Beim Mann ist es das Testosteron aus den Hoden, die dazu führen, dass es zur Schambehaarung, zum Wachstum des Penis und zum muskulären Oberkörper kommt. Das ist die Folge, so wie wir sie kennen. Das ist, denke ich, vielen von Ihnen auch schon bekannt gewesen. Die Frage ist, ist diese Sequenz, ist diese Abfolge etwas, was wir immer so finden, was überall so ist und nicht anders sein kann? Und da ist die Antwort natürlich nein. In der Tierwelt gibt es Beispiele, die das etwas anders darstellen. Das sind sogenannte Hermaphroditen. Das sind Lebewesen, die gleichzeitig Mann und Frau sind. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist ein sogenannter Flachwurm. Der ist gleichzeitig Mann und Frau. Und was die machen, wenn es dann zur Fortpflanzungszeit kommt, ist, dass sie ihre kleinen Penisse ausfahren und miteinander einen Schwertkampf führen, wer wen jetzt begatten darf. Und die Idee ist, dass derjenige, der den anderen trifft, dann Mann bleiben darf und der getroffen wird, ist jetzt also der, der empfangen hat und der bildet sich zur Frau und muss die Kinder austragen und den Abwasch machen. Und daran zeigt sich, dass auch Mutter Natur schon erkannt hat, dass es wesentlich leichter ist, Männer Kinder zu zeugen, als Kinder großzuziehen. Und deswegen kommt es bei diesen Flachwürmern zu diesem sogenannten Penis-Fencing. Kein Witz. Nachdem ich Ihnen jetzt gezeigt habe, wie das aussieht bei den Flachwürmern, hat das auch zur Folge, dass Sie nie wieder so etwas sehen können, ohne nicht komische Assoziationen zu Hermaphroditen zu haben. Ein anderes Beispiel ist der sogenannte Clownfisch. Und auch da weiß ich nicht, ob Sie es wussten, das ist ebenfalls einer, der das Geschlecht wechselt, ein sogenannter sequentieller Hermaphrodit. Und was hier passiert ist, dass wir leben in einer Gruppe, am Anfang steht eine dominante weibliche Clownfisch, die dominante Female. Und wenn die verstirbt, wird der Partner, der Mann, zur Frau und aus der Gruppe der mit ihm zusammenlebenden undifferenzierten Clownfische sucht er sich einen aus, der dann zum Mann differenziert. Wenn irgendwann die Frau wieder stirbt, dann wird der Mann ebenfalls wieder zur Frau, sucht sich wieder einen neuen Clownfisch aus der Gruppe aus, der dann wieder zum Mann wird. Das ist also auch ein Beispiel für einen sequentiellen Hermaphroditen, wo sowohl testikuläres als auch Eierstockgewebe dauerhaft vorhanden ist und es nur auf die Hormone ankommt, ob diese Geschlechtsumwandlung stattfindet. Und hierbei ist dann auch wiederum eine Assoziation zu dem schönen Film von Disney Pixar aus dem Jahre 2004, Findet Nemo, gegeben. Disney hat uns nämlich angelogen, hat uns nicht die Wahrheit erzählt. Wenn am Anfang des Films die Mutter stirbt, dann wäre nämlich aus Marlin ganz schnell Marla geworden und Nemo, um den sich Marlin die Hauptteil des Filmes kümmert, hätte er zum Gemahl genommen und die beiden hätten dann ganz viele Clownfischchen gezeugt. Also Disney und Pixar, shame on you. Gibt es denn sowas auch beim Menschen? Jein. Es gibt Defizienzen bei bestimmten Enzymen, die dafür sorgen, dass wir ähnliche Effekte tatsächlich auch beim Menschen sehen. Zwei mitgebracht, ich weiß nicht, ob wir noch alles schaffen wegen der Zeit. Das Anfang ist die 5-Alpha-Reduktase-Defizienz. Das ist ein Enzym, was dafür sorgt, dass das Testosteron in Dihydrotestosteron umgewandelt wird und wesentlich potenter, wesentlich stärker ist und tatsächlich die Effekte hat, die den Mann zum Manne machen. Bei diesen Menschen, die leben in der Dominikanischen Republik, die haben dieses Enzym nicht. Das heißt, die können das Testosteron nicht umwandeln. Da kommt es dazu, dass es dann zu einer Ausbildung von weiblichen Geschlechtsmerkmalen kommt. Denn wenn Sie sich erinnern, was am Anfang gebraucht wird, sind die Hormone, um aus der Frau den Mann zu machen. Die Blaupause, die Standardbauplan ist weiblich. Weil die Hormone den Effekt nicht haben können, werden diese Menschen erstmal weiblich. Und die werden genannt in der Dominikanischen Republik Jevedoches, ich weiß nicht, ob ich es gut ausgesprochen habe, kann kein Spanisch. Das wird aber übersetzt als Penis mit 12. Weil wenn die dann in die Pubertät kommen, dann gibt es einen Surge, einen starken Anstieg von Testosteron, der dann in der Pubertät dazu führt, dass genügend von diesem Testosteron da ist, sodass die Rezeptoren in den Geschlechtsorganen dann doch noch reagieren können und dann die Umwandlung von Frau zum Mann stattfindet. Das ist also hier zu sehen. Point well taken. Das Mädchen hier, was in diesem Film gezeigt wird, das hat eine normale Kindheit bis zum Alter von 12 Jahren. Und wenn es dann in die Pubertät kommt, ist zu diesem Zeitpunkt eben aufgrund der aufsteigenden Hormonproduktion die Umwandlung erst im Alter von 12 von normaler Vagina, normalen weiblichen Geschlechtsmerkmalen zu einem normalen Jungen, der dann auch geschlechtsfähig wird und den Rest seines Lebens als Junge ganz normal weiterlebt. Und in der Dominikanischen Republik ist es auch völlig normal, dass es einen Teil von Personen gibt, die als Mädchen geboren werden und dann mit 12 zu Männern sich verwandeln. Damit komme ich auch schon zum Schluss. Danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.
Sehen Sie, was man nicht alles lernt, ne? Pixar lügt. Hast du das gewusst? Das ist unglaublich. Unsere nächste und auch in dieser Runde letzte Vortragende ist die Ulrike Stefani. Und hier habe ich eine Bio, die ich genauso übernehmen werde. Professor Dr. Ulrike Stefani ist Inhaberin des Lehrstuhls für Unternehmensrechnung und damit Großmeisterin der doppelten Buchführung. Und in dieser Disziplin ist sie PowerPoint-Karaoke-Siegerin im Audimax. Ihre Mission? Enthüllung von Bilanzbetrug im Interesse all der naiven Anleger an den Kapitalmärkten weltweit.
Ja, herzlichen Dank. Also, wie die Einführung gesagt hat, mein Themenschwerpunkt oder mein hauptsächliches Interesse liegt an den publizierten Bilanzen, meistens von börsennotierten Unternehmen. Und am Ausmaß von Bilanzkosmetik, das dort betrieben wird. Unter Kosmetik, was verstehen wir da? Naja, so ein bisschen aufbrezeln. Ja, Dinge, die hübsch sind, nochmal ein bisschen hübscher verpacken, damit das Ganze ein bisschen ansehnlicher wird. Stellen Sie sich das vor im Unternehmenskontext. Der Aktienkurs ist so im Keller, dass es tiefer nicht geht. Was lesen wir? Wir haben uns gut positioniert für künftiges Wachstum. So geht das. Teilweise werden auch Dinge versteckt, die eben nicht so hübsch sind. Also teilweise werden einfach Verbindlichkeiten unterschlagen, die durchaus da sind. Oder nehmen Sie die Bilanzen der katholischen Kirche. Ich habe nicht eine gefunden mit einer Rückstellung für Unterhaltszahlungen an uneheliche Kinder oder dergleichen. Also es gibt es dort nicht. Ja? Typischer Fall von Camouflage, verstecken, was nicht so hübsch ist. Es gibt auch einen anderen Effekt. Sie stellen sich vor, das Herannahen der Bikini-Saison, das sieht jetzt nicht so sehr vorteilhaft aus. Man nehme so ein bisschen Spray und voilà. Hier ist der Sixpack. Sie sagen, das ist ein Fake. Ja, ist es. Das finden wir sehr oft. Warum? Naja, Investoren, Entschuldigung, wollen die ungeschönte Wahrheit doch nicht wirklich sehen. Das Problem an Unternehmensbilanzen ist jetzt aber, dass diese ganzen Fake-Camouflage-Aufbrezeltechniken, dass die schön kombiniert werden und dahinter die Wahrheit ein bisschen sehr versteckt wird häufig. Also nehmen Sie dieses Bild und überlegen Sie, was ist daran echt? Also ich glaube, ich weiß es, die Flügel sind, glaube ich, fake. Bin fast sicher. So, jetzt werden Sie sagen, naja, wie ist das in Unternehmensbilanzen? Kommt das da auch vor? Und da möchte ich Ihnen einen Fall zeigen, der relativ berühmt geworden ist, nämlich als das Enron of Europe, weil man davor gedacht hat, Skandale gibt es nur in den USA, bei uns gibt es die nicht. Parmalat kennen Sie vermutlich jetzt eher so aus dem Rennsport. Also die haben ganz stark Formel 1 gesponsert. Die sind aber eigentlich spezialisiert auf Milchprodukte, Molkereigeschichten, solche Dinge. Die waren bis 2003, bis es zu diesem Skandal kam, die Nummer 4 in Europa, also direkt nach Nestle, Unilever und Danone. Also jetzt nicht eine kleine Klitsche. Ja. Sie waren spezialisiert auf ganz viele Marken. Wenn Sie vor 2003 in irgendeinem Supermarkt waren, werden Sie die vielleicht gesehen haben. Sie wissen aber sicher auch, dass es im Lebensmittelbereich eher um kleine Margen geht. Also die Margen, die man verdienen kann mit Lebensmitteln, sind sehr klein. Dieses Unternehmen hat aber ein sehr aggressives Wachstum hingelegt, teilweise eben auch in Bereiche, die jetzt nicht zur Kernkompetenz gehören. Also solche Dinge wie Formel 1, Fußballclubs kaufen, solche Geschichten mehr. Ja. Das heißt, man hat unglaublich viel Geld gebraucht fürs Wachstum, das man mit den Lebensmitteln schlecht verdienen konnte. Und was macht man da? Also Tipp Nummer 1, ganz gut ist es, wenn man ein Familienunternehmen hat, wo einer das Sagen hat, so eine Patronenstruktur. Das ist gut. Und dann braucht man eine hinreichende Komplexität. Die schafft man, indem man möglichst viele Briefkastenfirmen gründet, vorzugsweise in Steueroasen, also so Cayman Islands oder so. Unter anderem hat Citigroup gegründet, eine Briefkastenfirma, eine Tochter mit dem netten Namen Buconero, das heißt Schwarzes Loch. Ja, das heißt, nicht nur die Physiker haben sowas, im Accounting gibt es das auch häufig. Ja? Und meine Erklärung für schwarze Löcher ist jetzt allerdings nicht so kompliziert wie die der Physiker. Ich kann Ihnen zeigen, wie das geht. Also in dem Fall hat man angegeben, wenn man Dinge von Töchtern gekauft hat, hat man einen sehr hohen Preis angegeben. Wenn man was an die Töchter verkauft hat, einen sehr geringen Preis. Das heißt, man macht Verlust. Klar, der Gewinn fällt in der Steueroase an. Das ist praktisch, das ist eine glatte Steuerhinterziehung, aber das bringt Geld. So, jetzt muss man natürlich den Warenpreis aufschreiben. Dafür braucht man aber ganz viele Konten, Schwarzgeldkonten, damit man das Schwarzgeld dann in Sicherheit bringen kann. Daneben, wenn das Geld nicht reicht, man kann auch, also auch in Zeiten irgendwie, wo die Programme noch nicht so gut waren, kann man relativ hemmungslos irgendwelche Kontoauszüge fälschen, in dem Fall von der Bank of America 4 Milliarden Dollar, die schlichtweg nicht existent waren. Urkundenfälschung, man kann Fonds erfinden, auf denen Geld gehortet wird, das es aber nicht gibt. Und man kann einfach Dinge in der Bilanz, Camouflage, einfach nicht zeigen, wenn man Schulden hat, die brauchen auch in der Bilanz nicht unbedingt auftauchen. Warum das der Prüfer nicht gemerkt hat, weiß ich nicht so richtig. Ich weiß aber, wie das mit dem schwarzen Loch funktioniert, dass da Unsummen verschwinden. Und anders als die Physiker weiß ich auch, was auf der anderen Seite ist, nämlich das Privatkonto des Eigentümers. Ja, so läuft das im Accounting. So, jetzt waren wir im Urlaub auf der Domrep, nicht lang genug, um den Effekt, den mein Vorredner beschrieben hat, beobachten zu können, aber doch lang genug, um einmal einen Supermarkt besuchen zu können. Und wir haben da relativ viele Parmalat-Produkte gefunden. Die gibt es auch wieder, weil Parmalat hat sich erholt und die sind auch wieder börsennotiert. Und mir scheint so, als wären die zu ihrer Kernkompetenz auch wieder zurückgekommen. Ich habe hier nämlich ein Produkt mitgebracht, steht drauf, Power Beans, ehrlich, nachhaltig und so lecker. Das ist Sportlernahrung, also ich darf die nicht testen, weil so, das ist, also mit Low Carb, Diät, das geht so gar nicht, weil ist ja Sportlernahrung, ja, das ist, wenn Sie in so ein Kraftloch fallen, das gibt Ihnen wieder Energie. Aber Sie sehen mutig genug aus, vielleicht möchten Sie ja mal probieren. Also ich darf Ihnen sagen, wir sind durch diesen Irma-Sturm zurückgeflogen. Ich glaube, das Produkt hat aber nicht so arg gelitten. Sie können es gerne testen, auch sehr gerne rumgehen lassen. Wenn Sie, nee, nicht riechen, einfach essen. Er traut sich nicht. Einfach so ein bisschen rausschütten. Also, es ist nicht toxisch, also die Assets da drin in der Bilanz vielleicht, aber die Dinger sind nicht, Sie können das sehr gerne genießen, wenn Sie möchten. Oh, sehr mutig. Das ist sehr tapfer, sehr tapfer. Tierisch. Er verzieht das Gesicht so ein bisschen, die Hälfte schmeckt total lecker, die Hälfte schmeckt, glaube ich, nicht so gut. Giftig sind die nicht. Ich wollte Sie nur ein bisschen vielleicht erinnern an das, was ich den Studierenden im ersten Semester sage. Trau den Aussagen in einer Bilanz nur dann, wenn du sie selber manipuliert hast. Und damit fahren Sie, glaube ich, ganz gut. Ich bedanke mich.
So, herzlichen Dank. Jetzt hatten wir hier 6 wunderbare Vorträge im Science Slam Format gehört und jetzt werden wir zu der großen und wichtigen Entscheidung kommen. Also es ist wesentlich spannender als beim Fußball und das heißt, für den Kandidaten oder die Kandidatin, die Sie am besten und am eindrucksvollsten fanden, möchte ich Sie dann um einen herzlichen und sehr impulsiven Applaus bitten. Und es nutzt jetzt nichts, wenn Sie einfach nur kontinuierlich für 20 Minuten leise klatschen, sondern das misst quasi die Dezibel. Also wir brauchen quasi einen Peak, nicht das Integral über den Peak. Also Sie müssen schon enthusiastisch und mit voller Begeisterung klatschen. Gut, wir machen das vielleicht einfach mal so als ein Testklatschen. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Deutschland hätte tatsächlich gewonnen. Und jetzt bitte einmal alle klatschen, ganz laut. Okay, damit wären wir jetzt bei 101 Dezibel. Also 102 wäre sogar das Maximum gewesen. Das ist schon ganz gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt der Reihe nach durch und beginnen, sobald du bereit bist. Nicht? Und dann würde ich sagen, für erstens Regine Eckhardt. Das waren 94 Dezibel, das Maximum. Dann kommen wir zum zweiten, der Döner Connection. Es kann Essel. Dann hier bitte auch Ihren Applaus. Das waren 92,7 Dezibel. Dann kommen wir zum Urknall. Gerd Ganteföhr. Und auch hier bitte ich Sie um Ihren Applaus. Ja. Okay, das waren 108 Dezibel als Maximum, also eindeutig schon mal. Dann kommen wir zur Chemie. Dennis Pingen. Okay, das waren 105 Dezibel. Dann kommen wir zur wunderbaren Welt der Hormone mit Jens Prüssner. So, da hatten wir 107 Dezibel. Das Maximum. Und zuletzt Ulrike Stefani zu dem Bilanzbetrug. Bitte hier einen großen Applaus. Das waren 93 Dezibel. Okay, und damit denke ich, haben wir unseren Gewinner ermittelt, und zwar ist das, ich schalte das mal wieder aus, bevor wir hier weiterhin die ganze Zeit messen. Ja, wollen wir mal das lüften?
Wir lüften hier, mal, was wir hier mitgebracht haben.
Und damit dürfen wir Herrn Ganteföhr bitte auf die Bühne bitten.
Möchtest du das tun? Okay. So, wir haben
herzlichen Glückwunsch.
Zwei Dinge für Sie. Einmal erhalten Sie die Trophäe.
Und Sie wissen ja, dass Gold erst sehr spät nach dem Urknall gebildet wurde. Und dementsprechend besonders dürfen Sie sich nun durch dieses Gehirn geehrt fühlen.
Nein, aber in Gold könnten wir grundsätzlich immer das Gehör noch platzieren. So. So.
Dann
für unsere anderen Teilnehmer.
Zweitplatzierenden vielleicht. Genau. Den Herrn Prüssner würden wir hiermit auf die Bühne bitten. Für den zweiten Platz nochmal einen herzlichen Applaus.
Ich glaube, wir sammeln mal alle ein.
Okay, dann kommen wir zum dritten Platz. Das wäre Dennis Pingen. Auch hier nochmal einen herzlichen Applaus. Gut, dann als vierten Platz, wenn ich das hier richtig sehe, sind wir bei Regine Eckert bei den Partikeln.
Glückwunsch, das ist für Sie.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch. Wo sind wir jetzt? Beim Platz Nummer 5, das wäre Ulrike Stefani.
Genau.
Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und wir haben ja nur Gewinner, das heißt, der sechste Gewinner in der Runde wäre somit Özkan Esli. Herzlichen Glückwunsch.
Super. So, Ja, herzlichen Dank an unsere 6 tollen Vortragenden. Wir haben sehr viel gelernt heute Abend und sehr viel Spaß mit euch gehabt. Und herzlichen Dank auch an Sie, an das Publikum, dass Sie uns hier so ordentlich durchgetragen haben und so spannend auch das gehalten haben. Und wollen wir noch unseren Teilnehmenden nochmal gemeinsam applaudieren.